Sonntag, da hatten wir einen speziellen Gottesdienst und vielleicht ist es nicht so ganz durchgedrungen. Es ist ja nicht so ganz einfach, dass dann alles so auf einfachem, auf kindlicher Ebene zu erklären. Aber vielleicht habt ihr es auch gemerkt, es ging um das Thema Segen, Segnen. Und im Hintergrund war für mich immer das Thema der Familienhirte. Weil man in einer engen Beziehung mit Menschen steht, dann hat man immer auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, die sehe ich auch darin, dass man füreinander betet und einander segnet. In der kleinsten Zelle, die man hat. Und das spielt gar keine Rolle. Das kann auch, wie ich das in der FG in Geiss erlebt habe, so eine Dreierschaft sein, drei Schwestern, die schon alle pensioniert, schon alle in Rente, zusammen wohnen, zusammen leben, Leben teilen, weil es die beste Lösung für sie alle drei sind. Alle zurzeit waren nicht verheiratet damals. Füreinander sein, füreinander beten, miteinander unterwegs sein. Wenn ihr ein gutes Vorstellungsvermögen habt oder vielleicht schon der eine oder andere Jesusfilm gesehen habt, wie sieht das aus, wenn Jesus so durchs Land zieht? Können wir das mal zusammentragen? Was habt ihr da für eine Vorstellung? Wie war das etwa? Also jetzt nicht die Kleider oder so, wir wissen, waren andere Kleider, sondern wie fühlte sich das an für Jesus? Könnt ihr euch das vorstellen? Ist eine offene Frage. Es waren immer Menschen dabei. Jesus musste sich ja, vielleicht erinnert ihr euch, Thema Ferien, ich meinte, es war Ferien 2, musste sich ja immer entziehen, wenn er mal ein bisschen Zeit für sich haben wollte. Wer war denn so dabei? Könnt ihr euch das vorstellen? Alle, die sich interessiert haben für ihn. Also mal eine große Gruppe von Menschen, variabel, manchmal mehr, manchmal weniger. Die 12 waren immer dabei, handverlesene Menschen. Das sind so die zwei Gruppen, die man so ein bisschen unterscheiden kann. Ich möchte mit euch heute über das Thema Kleingruppenhirte nachdenken. Man könnte auch sagen, Jesu Beziehungsnetz. Und so wie das faszinierend ist, was ich vorher erklärt habe mit dem Knochen, so ist es auch faszinierend, dass Jesus Christus uns in vielen Bereichen unseres Lebens nicht nur Lehre hinterlassen hat, sondern auch etwas vorgelebt hat. Seine Leute haben vor allem auch dadurch gelernt, dass sie gesehen haben, wie macht's denn unser Herr? Wir haben also Jesus Christus. Und er ist unterwegs. Ich habe hier so einen kleinen Hirtenstab angedeutet. Er ist unterwegs mit seinen Leuten. Und das Erste, das man sieht, wenn man zu Jesus kommt, sind drei Menschen. Die waren immer da, alle Zeit. Und vielleicht habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte? Also vielleicht nicht die, die im Bibelgespräch dabei waren, weil dort habe ich es schon verraten. Jesus Christus hatte drei Menschen, die waren seine engsten Vertrauten. Und was mir für diesen Gottesdienst ein Anliegen ist, ist zum einen, oder ich habe mehrere, aber eines davon ist, dass wir verstehen, wir sind nicht mit allen Menschen in unserem Umfeld gleich neu. Das ist für uns als Christen manchmal ein Problem, weil wir denken, ich komme in die Gemeinde und dann heißt es, Christen lieben und sie lieben Gott und sie lieben einander und ich muss alle lieben. Und im Ernstfall des Lebens merkt man, man liebt aber gar nicht alle gleich intensiv. Kennt ihr das? Es gibt Leute, die liebt man einfach so, weil es einfach ist, sie zu lieben. Und dann gibt es auch die Schwierigen, die Anstrengenden, bei denen man nicht so ganz genau weiß und einfach die einem irgendwie fremd sind, wo man den Eindruck hat, ah, da komme ich nicht so. Ich war mal an einer Hochzeit, saß jemandem gegenüber, oder als Pastor wird man ja immer dorthin gesetzt, wo es besonders nötig ist. Ich schätze das ungemein. Nein, das war jetzt sarkastisch, Entschuldigung. Auf jeden Fall saß ich dort 4 Stunden, so Hochzeiten gehen ja extrem lang. Also bei uns nicht so lang wie in anderen Orten. Mir ist es, ich bin nicht so der Partytyp, mir ist es immer ein bisschen genug lang, weil ich ja dann irgendwann auch mal wieder ins Bett möchte. Item. Punkt. Wir saßen also da, mein Vis-à-vis, 4 Stunden lang, kein Schnörren abeinander. Auf Hochdeutsch, er hat das Maul nicht aufgemacht. Ich habe gefragt, ich war ein guter Konversator, ich habe versucht zu sprechen, dieses Thema, jenes Thema. 2, 3 Worte, fertig. Und irgendwann habe ich es aufgegeben und dann habe ich wieder einen Anlauf genommen, weil die Zeit einfach so lang ist. Und dann kurz vor Mitternacht haben wir über Schafe gesprochen und dann ist sein Herz aufgegangen. Und er hätte vermutlich noch 4 weitere Stunden über seine Schafe sprechen können. Nein, war nicht Thomas. Er hatte auch wirklich coole Schafe. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch richtig ausspreche. Ich kenne die Rasse, so Heidschnucke sind es. So Zottel, so Hippie-Schafe mit Hörnern, so richtige coole Schafe. Und ich mag ja Schafe auch, sind ja so einfach coole Tiere, da bin ich auch Pastor geworden, was übersetzt Hirte heißt, aber das ist ein anderes Thema. Zurück. Es gibt Menschen, die sind einfach, da kommt man kaum an sie ran. Und dann haben wir diesen Druck, wir müssen alle lieben. Und ich möchte euch einfach sagen, ja, wir müssen alle lieben, aber wir sind nicht mit allen gleich neu. Jesus hatte 3 Menschen, die waren ihm besonders neu. Das waren die, die er als erstes berufen hatte. Petrus, Johannes und Jakobus. Das waren die Menschen, mit denen er aufgewachsen ist, einen großen Teil. Im gleichen Ortschaft gewohnt, die hat er gekannt. Manchmal denkt man sich ja, man muss immer irgendwie alles ganz, ganz genau machen. Und heute, wo wir diese verschiedenen Normen haben, wird ja alles normiert und man muss immer ganz korrekt sein. Wir waren mal mit einer Gemeindeleitung an einer Weiterbildung und hat jemand aus einer anderen Gemeindeleitung einen Workshop gehalten. Wie findet man neue Mitglieder für eine Gemeindeleitung? Und hat etwas ganz Erstaunliches gesagt. Er hat gesagt, wenn wir neue Leute für die Gemeindeleitung suchen, dann ist ein wichtiges Thema, er muss ins Team passen. Sonst geht's nicht. Egal, was sonst alles ist. Und dann habe ich mir damals gedacht, das hört sich nach Vetterli-Wirtschaft an. Oder man zieht die gleichen nach. Und wenn man das so sieht, auch in großen Gemeinden oder auch in großen christlichen Werken, ist das auch so. In der Leitung sind immer so fast ein bisschen Freunde manchmal, oder wenn es gut läuft. Und die ziehen einander gegenseitig dann immer wieder nach. Ja, warum? Weil man diese Leute kennt. Weil man weiß, was man an ihnen hat. Jesus hat diese 3 Personen gekannt. Sie sind die, die zuerst berufen wurden. Und es ist ganz erstaunlich, dass es nur 3 sind. Weiß etwa jemand warum? Johannes, Jakobus, Petrus. Da fehlt doch jemand. Ach, ich strapaziere euer Bibelwissen bis zum geht nicht mehr. Der Andreas fehlt. Johannes, Jakobus, Bruder, Petrus, Andreas. Der andere fehlt. Hat mich immer schon schwer getroffen. Andreas durfte nicht dabei sein. Jetzt, alles ist ähnlich und doch funktioniert es nicht mit allen. Es ist darum erstaunlich, eben weil sie Brüderpaare sind. Ich vermute, es liegt auch daran, weil wirklich eng kann man nicht mit vielen Menschen sein. Wer ist von euch bei Facebook? Gibt's noch Leute, die bei Facebook sind? Sowas von out spüre ich gerade. Ich habe diese Frage mal gestellt in einem anderen Zusammenhang. Und dann habe ich gefragt, wie viele Freunde hast du? Und dann hat die Person gesagt, ich bin nicht mehr sicher, 3.000 oder 5.000? Dann habe ich gesagt, ja, das ist genau das, was ich mir nicht vorstellen kann. Man wird nicht eng in diesem Kreis dadurch, dass man irgendwo auf einem App einen Klick macht oder schnell einen Haken setzt oder einen Daumen nach oben oder sonst ein Like oder sonst was. Hier geht es um was anderes. Wir haben am Dienstag im Bibelgespräch über das Thema gesprochen. Die Leute, die da waren, die haben gesagt, ich habe in der Regel einen Freund. Man kann nicht mit vielen Menschen so eng sein und 3 ist vermutlich schon eine recht hohe Anzahl für wirkliche Freunde. Für Leute, denen man das Herz ausschüttet, mit denen man weint, mit denen man lacht, mit denen man auch mal streitet und sich wieder versöhnt, mit denen man so nahe ist, dass man einander die Wahrheit sagen kann. Da gibt es nicht viele Leute. Es gibt viele Leute, die einem am Karren rumflicken wollen oder so, aber es gibt wenig Leute, die einem so nahe sind und einem so am Herzen sind, dass sie wirklich wollen, dass wir weiterkommen in unserem Leben. Das sind Freunde. Petrus zum Beispiel ging zu Jesus hin und hat gesagt, wenn du auf Jerusalem gehen willst, finde ich das einfach mal totalen Käse. Und Jesus hat ihm gesagt, deine Meinung ist sowas von daneben, du hast überhaupt keine Ahnung. Freunde, die sprechen auch mal ein hartes Wort zueinander, ohne dass was auseinanderbricht. Ich hatte mal einen Freund, oder er war nicht ganz so eng, aber wir sind doch eine Zeit lang eng miteinander gegangen. Und er hat mir gesagt, nach einer Diskussion, die wir hatten, und andere, trotz allem, was wir jetzt besprochen haben, es kommt kein Blatt zwischen uns zwei rein. Kein Blatt. Er war ein Deutscher, ich habe diesen Ausdruck nicht gekannt, aber es hat mich so fasziniert, da kommt kein Blatt dazwischen. Wir bleiben zusammen, auch wenn wir uns im Moment nicht verstehen und nicht gleicher Meinung sind. Diese 3, die waren immer dann dabei, wenn es besonders wichtig war. Kennt ihr eine Situation, wo diese 3 mit Jesus unterwegs, ganz speziell ohne die anderen 9, mit Jesus unterwegs waren? Berg der Verklärung. Jesus geht auf den Berg, die 3 dürfen mit auf den Berg. Erscheint ihnen plötzlich Mose und Elisa. Man nimmt an, dass in dieser Situation diese 2 mit Jesus darüber reden, wie sein Ende in Jerusalem sein wird. Und dann kommt eine Wolke und eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, auf den hört. Boah, was für eine Erfahrung. Nur diese 3. Für Petrus war es so intensiv, dass er später in seinem Brief noch darüber schreibt, dass es sehr wichtig war für ihn. Und ich habe mir dann überlegt, Andreas, Petrus kommt zurück, ja, was habt ihr denn so erlebt dort oben? Wir dürfen nicht darüber sprechen. Ja, komm, wir sind Brüder, sag es doch. Ja, Jesus hat es verboten. Und ich schmücke jetzt wahnsinnig aus, weil ich denke, es war vielleicht auch nicht so, aber wenn doch was durchgesickert ist, was für ein Frust, wenn man nicht zu diesen 3 gehört. Was für ein Neidgefühl kann da aufkommen. Aber es ist völlig okay, dass Jesus 3 bevorzugt. Es ist völlig okay, dass es in unserem Leben wichtige Menschen gibt und weniger wichtigere Menschen. Man kann das gar nicht einfach immer alles ganz genau gleich halten. Es ist völlig okay, dass Jesus mit seinen Leuten unterschiedlich umgeht. Es gibt noch andere Beispiele, oder im Garten Gethsemane die 3 dabei, bei der Totenauferweckung eines jungen Mädchens die 3 dabei. Diese 2 hatten auch mal eine besondere Erfahrung mit Jesus, als sie ein bisschen sich hervortun wollten. Die sind immer ein bisschen im Mittelpunkt. Das ist der erste Kreis. Und Freunde kann man nur wenige haben. Aber es ist wichtig, dass wir mit Menschen auch in einer geistlichen Beziehung leben. Dass unsere Freundschaft nicht nur eine Freundschaft ist, wir trinken gern den gleichen Wein, schauen gern die gleichen Sportarten, nähern gern die gleichen, ich kann kein Frauenbeispiel machen, Entschuldigung. Das ist wichtig, dass wir auch geistliche Verbindungen haben. Und vielleicht in einer Zweier- oder Dreierschaft regelmäßig treffen, um miteinander zu sprechen, wo stehen wir, wie geht es uns, was sind die Anliegen da im Herzen drin. Die zweite Gruppe sind insgesamt 9 noch dazu. Ich mache mal diese 9, muss mich schnell ein bisschen konzentrieren, weil es schwierig ist zu reden und zu zählen. Noch einer, würde ich sagen, hier hat noch einer Platz und sonst habe ich mich halt verzählt. Diese 12, das sind Menschen, die sind handverlesen von Jesus. Also auch eine ganz spezielle Gruppe. Jesus hat eine Nacht lang gebetet, um diese 12 zu berufen. Jetzt mit den Blauen, also die Blauen und die Grünen zusammen. Und sie sind Menschen, die besonders von Jesus ausgerüstet wurden. Eine der faszinierendsten Stellen für mich ist immer wieder diese Stelle, in der Jesus Gleichnisse erzählt. Gleichnisse sind Bildgeschichten, die etwas deutlich machen sollen, was geistlich ist. Also etwas Geistliches in eine bildhafte, greifbare, auch weltliche Form zu gießen. Jesus hat viele von diesen Gleichnissen erzählt und nach einem Gleichnis oder nach einer so Serie von Gleichnissen kamen die Jünger zu ihm und haben gefragt, was heißt das eigentlich genau? Wir verstehen gar nicht, was du uns sagen willst. Und Jesus hat nicht gesagt, wie dumm sind wir eigentlich, sondern er hat gesagt, euch ist es gegeben, die Gleichnisse zu verstehen, die anderen nicht. Und dann ist er hingegangen und hat es ihnen erklärt. Mich fasziniert das so, weil ich es so toll finde, wenn wir etwas nicht verstehen, ist das kein Problem. Wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen nicht geistlich schon dort sein, wo wir in 20 oder 30 Jahren sein möchten, sondern wir dürfen auch dazu stehen, dass wir auf dem Weg sind. Christsein heißt, wir sind auf dem Weg, wir verstehen etwas bis hierhin und wir verstehen noch nicht alles. Und wir dürfen fragen. Und Jesus erklärt es seinen Leuten. Er sagt seinen Leuten, so und so ist das. Wie gesagt, ihr seid die, die berufen sind zu verstehen. Er will, dass wir verstehen. Darum ist es auch gut, dass wir fragen dürfen. Ich habe kürzlich ein furchtbares Video gesehen von einer Person, die gesagt hat, ihre Erfahrung mit christlicher Gemeinde ist, dass man nicht fragen durfte. Liebe Leute, wenn etwas so in eurem Herzen ist, ihr dürft alles in Frage stellen, was den Glauben betrifft. Ihr dürft es darum in Frage stellen, weil nur durch Fragen werden wir weiterkommen. Wir dürfen die Bibel fragend lesen. Warum ist das so? Warum ist das so? Wir müssen nicht, wir sind keine dogmatische Christsein heißt nicht dogmatisch sein, dogmatisch im Sinn von so ist es und nicht anders, sondern wir sind unterwegs. Und ich habe, kürzlich hat mich jemand gefragt, du hast da eigentlich deine Meinung geändert. Ich habe gesagt, nein, nicht wirklich. Aber ich sehe die Sache heute viel differenzierter, als ich es mit 25, 30 gesehen habe. Und das ist gut so. Es ist gut, dass wir uns entwickeln. Die Leute haben, seine Jünger haben gefragt, Jesus hat es ihnen erklärt, sie haben Gemeinschaft gehabt, das sind die Leute, denen er die Füße gewaschen hat, das sind die Leute, mit denen er das Abendmahl genommen hat, sie hatten eine spezielle Berufung erlebt und sie hatten auch eine spezielle Sendung erlebt, das sind die Leute, die die Gemeinde Christi vorantreiben sollten. Und es ist gut, dass wir auch in größere Gruppen investieren. Jetzt 12 ist eine ziemlich große Gruppe. Oder wenn man 12 hat, zum Beispiel in einer Anführungs- und Schlusszeichen Kleingruppe, früher hat man Hauskreis gesagt, Kleingruppe, aber ich denke, beides trifft es nicht wirklich. Denn es gibt auch Dienstgruppen, die wie eine Kleingruppe oder so in diesem System funktionieren. Und das soll auch so sein. Also wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dann braucht es schon viel, wenn man 12 Personen im Auge behalten möchte und ihnen einigermaßen gerecht werden möchte. 12 sind ziemlich viel. Ich merke das manchmal, oder wenn wir Bibelgespräch haben und wir sind so 10, vielleicht auch 12, ist es noch gut. Bei 15 ist es immer schon so, dass sie an den Ecken miteinander schwatzen, wenn Gelegenheit dazu ist. Ist so ein bisschen wie in der Schule, oder wenn zu viele sind. Ja, wäre super. Wollen wir uns nicht leisten? Können vermutlich schon. Wenn man eine Kleingruppe hat oder einen Hauskreis oder eine Dienstgruppe miteinander unterwegs ist, also Dienstgruppe meine ich eine Gruppe, die miteinander etwas unternimmt, etwas macht, etwas bewegt, dann ist das eine Gruppe, die noch geht. Eigentlich sollte man in diesem Moment anfangen zu überlegen, wie teilen wir das? Ist aber ein sehr schwieriger Prozess, würde einen ganzen Morgen brauchen, nur über das Wachstum und Teilen von Kleingruppen zu sprechen. Jetzt, in dieser Gruppe können auch nicht alle gleich sein. Und darum ist es ganz spannend, oder? Der Petrus, der hat ja noch seinen Bruder. Die hatten auch einander. Und dann gibt's noch andere Verbindungen vermutlich innerhalb dieser Gruppe, und auch das ist okay. Diese Gruppe, die war sehr unterschiedlich zusammengesetzt und doch waren sie alle auf eins fokussiert. Wir wollen Jesus folgen, nicht mehr, nicht weniger. Es ist eine Gruppe, in der man diskutieren konnte, in der man fragen konnte. Und für mich, ich werde es am Schluss nochmal sagen, was für mich das Wichtigste ist, in einer solchen Gruppe kann man auch Experimente wagen. Wenn du zum Beispiel denkst, du hast die Gabe der Prophetie, dann ist es in dieser Gruppe am besten, das mal auszuprobieren. Warum? Hier sind die Leute, denen du vertrauen kannst. Wenn du in einer Kleingruppe bist, wo du nicht vertrauen kannst, dann bist du in der falschen Kleingruppe. Hier sind die Leute, die dich nicht in die Pfanne hauen, wenn du mal was Schräges sagst. Aber hier sind auch die Leute, die sagen, du, ich glaube, das ist nicht richtig. Das sind die Leute, die dir auch etwas sagen dürfen und können. Wenn du denkst, ich habe die Gabe der Heilung, ja, dann musst du nicht das Hallenstadion mieten und dann einfach mal alle einladen, eine große Healing-Show machen, sondern probier es mal aus. Zum Beispiel, wenn jemand denkt, er hat die Gabe der Heilung, ja, ich habe gerade einen Knochenbruch. Ja gut, vielleicht hast du die Gabe der nachwachsenden Glieder, wenn die Füße nicht gleich hoch sind, die Beine nicht gleich hoch sind, oder? So diese Dinge, die man kaum richtig kontrollieren kann. Aber wenn du wirklich die Gabe der Heilung hast, hier, ich stelle mich gern zur Verfügung für einen Test. Ich werde nachher vorne für mich beten lassen, komm doch dazu und dann schauen wir. Also ich wäre froh, wenn ich wieder Gitarre spielen könnte. Das kann man üben, kann man mal ausprobieren, wenn es funktioniert. Und ich sage das bewusst, so wie das jetzt tönt, ein bisschen flapsig. Wenn es funktioniert, dann kann man auch gerne mal zu uns kommen als Gemeindeleiter und sagen, hey, ich habe diese Gabe, ich möchte das auch noch mehr einbringen. Gibt es da Raum? Können wir das irgendwie brauchen? Gott hat mich begabt, ich stelle mich zur Verfügung. Wo kann man mich einsetzen? Wenn man sowas macht, oder wenn man zum Beispiel in der Gemeinde ein prophetisches Wort sagt, das ist Käse, so wie ich auch schon, ich sage das ganz ungeschützt, wie ich auch schon Zeugnisse gehört habe, also Lebensberichte, da hat Gott Wahnsinniges gewirkt, wo ich gedacht habe, das würde ich jetzt nicht sagen. Wenn jemand etwas sagt, es ist Käse, hier vorne ist es einfach schwierig. Weil man müsste es korrigieren, man müsste irgendwie das in eine gewisse Bahn lenken auch. Und es ist auch immer, wenn es dann nicht eintrifft, mit großer Scham verbunden. Darum im Kleinen, üben, was groß werden will. Und wir kommen zur nächsten und letzten Gruppe. Das ist einfach eine große Menge. Eine große Menge von Menschen, die auch noch hier waren. Überall waren da noch Menschen, die waren auch dabei. Und diese Gruppe, das ist sozusagen eine variable Gruppe. Nenne das mal so. Die sind hier überall. Und die sind auch total okay. Und diese variable Gruppe, die war auch von der Art her nicht einheitlich. Da gab es Freiheitskämpfer. In der Bibel werden sie Zeloten genannt. Das waren Menschen, die wollten ganz krass gegen das Römische Reich mit Waffengewalt kämpfen. Die wollten diese Invasoren aus ihrer Heimat vertreiben mit Waffengewalt. Da gab es Schriftgelehrte, die eher ein bisschen da saßen, Bücher lasen, also Schriftrollen lasen und sich überlegten, was soll noch werden und so. Da gab es Zolleinnehmer, einfach das ganze Spektrum. Da gab es Menschen, die aus gutem Haus kamen, viele Frauen auch, die aus gutem Haus kamen und Jesus unterstützten, eine breite Schar. Und diese Schar, die war mal größer und mal kleiner. Es gibt eine Szene, da hat Jesus gesagt, dass er das Brot vom Himmel ist, dass er vom Himmel kommt, dass er die wirkliche Nahrung für Menschen ist, dass er der Einzige ist, was es wirklich braucht. Und die Leute haben gesagt, das ist keine gute Predigt, die gefällt uns nicht. Wir gehen. Und ach, wie liebe ich diese Stelle. Jesus ist keinem nachgerannt. Ach komm, überlegst du doch nochmal. Es ist doch gar nicht so hart gewesen, wir müssen das noch differenzierter anschauen. Wir müssen noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Komm, wir diskutieren das aus miteinander. Nein, sind einfach gegangen. Christsein heißt auch, man darf gehen. Und Jesus lässt uns gehen. Christsein heißt auch, wir dürfen sagen, das ist nichts für mich. Ich will diese Hoffnung nicht, ich will diesen Glauben nicht, ich will diese Zuversicht nicht, ich will diese Gnade und Vergebung nicht, man darf das sagen. Und das ist für Jesus insofern okay, dass er nicht einschreit. Natürlich bricht es ihm das Herz, aber er sagt nicht, das darf man nicht. Und ihr seid jetzt alle falsch, sondern er lässt die Leute einfach gehen. Dass deine Schar auch von Leuten, aus denen er wiederum 72 speziell berufen hat, die er auch gesendet hat, was aus diesen Menschen wird, weiß man nicht. Übrigens auch von diesen Zwölfen weiß man längst nicht von allen irgendetwas. Die einen kommen schlichtweg nur in der Liste vor und sonst nicht. Bartholomäus kommt, glaube ich, nur in den Listen vor. Thomas kommt nochmals vor. Aber viele von denen sind einfach nur so erwähnt. Das sind eigentlich viele, die könnte man sagen, die sind einfach noch dabei. Ich sage manchmal, wenn so Leute in die Gemeinde kommen, die schon in 5 oder 10 anderen Gemeinden waren und es hat ihnen nicht gefallen, weil die Gemeinde nicht so gut war, wie sie sein sollte, dann sage ich das so aus einem Hintergrund meiner Erfahrung, es sind so wie die Zugelaufenen. Die laufen dazu und mit der größten Wahrscheinlichkeit laufen sie auch irgendwann wieder weg. Einfach, weil wir auch nicht so gut sind, wie wir sein sollten. Bei weitem nicht. Und auch wenn wir hart daran arbeiten, irgendwie eine gute Gemeinde zu sein oder zu werden oder zu bleiben, muss ich einfach sagen, wir werden es nie so gut machen, dass wir wirklich den Namen gut verdienen. Denn wir sind sehr schwierige Menschen. Und was uns wirklich zusammenhält, und das ist das, auf was es darauf ankommt, was uns wirklich zusammenhält, ist nur das, dass wir alle zu Jesus hinzielen. Auch hier, Gemeinde ist eigentlich nur etwas wegen Jesus. Und vielleicht habt ihr gemerkt, es sind so 3 Gruppen und ich möchte euch eine kleine Aufgabe stellen. Es gibt ja immer wieder Leute, die langweilen sich während der Predigt und die möchten gerne noch über etwas anderes nachdenken. Gibt es so eine Unterteilung auch im Alten Testament? Müsst ihr jetzt nicht reinrufen, sondern einfach, ich frage es dann am Schluss ab. Gibt es so eine Unterteilung auch im Alten Testament, so verschiedene Gruppengrößen? Denkt mal drüber nach, wenn ihr freie Kapazität habt. Hier in dieser Gruppe rundherum gibt es keinen Privatunterricht. Hier ist auch schwierig, um Fragen zu stellen. Für das sind die kleineren Gruppen. Hier ist auch schwierig, um ganz, ganz persönlich und nahe zu sein. Hier ist auch schwierig, Thomas hat es schön gesagt, mit dem Grüezi-Sagen, dieses Gesehenwerden, oder? Das kann mal passieren, dass man nicht gesehen wird in der großen Gruppe. Wir wissen ja auch von den meisten Leuten gar nichts, weil sie schlicht nicht erwähnt werden. Und so ist es auch in einer Gruppe, wie wir sind, wenn wir so diese Zwölfergruppe verlassen und mehr werden, dann sieht man nicht mehr alle. Dann kann es mal sein, dass man am Ende eines Gottesdienstes sagt, war die Person auch hier? Und dann sagt jemand anderes, ja, sie war hier. Und dann kann ich sagen, ich habe sie gar nicht gesehen. Kann durchaus passieren. Man sieht nicht mehr alle, man wird nicht mehr gesehen. Und nochmals, das ist völlig okay. Wir haben eine sehr begrenzte Kraft, um nahe Beziehungen zu leben. Wir haben eine Kraft, um eine gewisse Anzahl von Leuten mit ihnen unterwegs zu sein, relativ verbindlich. Und dann gibt es noch eine große Schar, mit denen können wir zusammen sein und wieder auseinanderkommen. Ganz unterschiedlich. Und wir schaffen es nicht, eine tiefe, tiefe, tiefe Verbindung zu 50 Menschen zu haben. Also schaut euer Leben an. Ich habe hier auf dem Flyer, ich habe es für mich ein bisschen vergrößert, beim praktischen Zugang zu uns habe ich diese Frage hingeschrieben, welche Leute gehören zu deinem engen, weiten oder erweiterten Freundeskreis, also in einen dieser Kreise. Und vielleicht, wenn du dann diese Leute mal durchgehst, merkst du plötzlich, hier im erweiterten Kreis sind Leute, die du eigentlich näher haben möchtest oder wo du spürst, eigentlich müsste ich jetzt hier investieren. Vielleicht spürst du sogar Menschen, die hier noch weiter weg sind, dass du investieren musst. Ich hatte vor kurzem einen Status drin. Es ging so ein bisschen ums Danken. Und dann hat mir ein alter Bekannter geschrieben, ich bin so dankbar, dass ich noch lebe. Da hat er kurz geschrieben, er hat einen Hirntumor, der rechte Arm gelähmt, das ist ein Gitarrenfreund von mir, konnte nicht mehr Gitarre spielen, dann hat er es gemerkt, Feinmotorik nicht mehr gut. Und ich habe gespürt, jetzt ist der Moment, um hier wieder ein bisschen mehr Nähe zu leben zu diesem Bruder, zu diesem Freund. Einer, den ich vielleicht einmal im Jahr sehe, wenn es gut geht, oder mal ein WhatsApp oder ein Telefonanruf, ein bisschen mehr. Denk doch mal darüber nach, welche Menschen in deiner Umgebung brauchen jetzt ein bisschen mehr von dir und investiere dort. Ja, hat jemand eine Idee, ich komme zum Schluss, hat jemand eine Idee, wo man in der Bibel dieses Prinzip von klein zu groß noch findet, vor allem im Alten Testament, es gibt auch ein Beispiel im Neuen Testament noch. Dem ein Gedanke.
Ja, mit Propheten sind Elia und Elisha
genau. Also da gibt es das Prinzip, oder? Dort gibt es dieses Prinzip, Elia, Elisa, eine größere Gruppe und einer, der speziell quasi als Nachfolger nachgezogen wird, ähnlich wie Mose und Josua übrigens auch. Genau. Mose, genau. Was ist bei Mose? Ja, genau, nachgezogen. Bei Mose ist eben noch viel spezieller. Mose hatte gearbeitet Und irgendwann war er noch in einem Burnout und da kam sein Schwiegervater und hat gesagt, hey Mose, du machst das völlig falsch. Du musst das ein bisschen unterteilen. Und er hat gesagt, setze doch Leute über 10 ein, über 50, über 100, über 1000. Und wenn Rechtssachen kommen, lass die das zuerst mal dort unten klären, also dort unten, wo es passiert, oder? Und nur wenn es wirklich was Wichtiges ist, musst du darüber nachdenken. Ähnlich, ich bin da völlig nicht fit und lasse mich hier wahnsinnig auf die Äste heraus, aber ähnlich wie unser Rechtssystem auch heute funktioniert, oder? Wir haben ein Bezirksgericht zumindest, ein Kantonsgericht und dann noch ein Bundesgericht. Und es wird nicht alles gerade am Bundesgericht verhandelt und auch nicht gerade alles am Kantonsgericht, sondern meistens wird das dann weitergezogen. Eben nicht bei Haftendorf, vielleicht gibt es sogar noch mehr Abstufungen. Aber das macht durchaus Sinn. Man kann nicht alles im Auge behalten. Und wer das will, der macht sich selbst nur müde. Wenn man mit zu vielen Menschen unterwegs ist, kann einem das sehr stark auch ermüden und die Kräfte rauben. Wir haben hier gesehen, dass Jesus das Zentrum ist. Und das ist einfach das Entscheidende. Überall in unseren Beziehungen. Wenn Jesus das Zentrum ist, dann haben wir auch Nähe zueinander. Wenn wir nur Nähe haben, einfach so, dann ist das auch schön, aber es ist alles vergänglich. Diese Beziehungen, die wir leben unter der Schirmherrschaft unseres Herrn Jesus Christus, sind auch Beziehungen, die Auswirkungen auf die Ewigkeit haben, weil sie unser geistliches Leben, unseren geistlichen Menschen prägen. Noch ein Wort oder nochmals zu dieser Zwölfergruppe hier, die Grünen. Ich möchte euch wirklich Mut machen, in dieser Gruppe einmal einen Schritt weiter zu gehen, als ihr euch getraut von Natur her. Ich bin der Überzeugung, dass wir in der Regel in unserem Setting von Gemeinde ein gutes, sattes Bibelwissen haben. Was also kann passieren, wenn wir mal sagen, wir machen die Fenster auf, können wir gerade schnell machen. Wir machen mal die Fenster auf. Was passiert, wenn wir sagen, wir machen die Fenster auf und lassen mal Gottes Geist wirken unter uns und sagen, Heiliger Geist, wir laden dich ein, unter uns mal das zu tun, was dir wichtig ist. Und vielleicht hat jemand plötzlich ein Bild für eine Situation, in der jemand anders ist. Und da müssen wir prüfen. Gibt es gute Anweisungen im Wort Gottes? Wir prüfen alles und das Gute behalten wir und den Rest, den schmeißen wir in die Tonne. Und es ist kein Problem. Man darf sich irren. Man darf Käse erzählen. Ach, wie viel Käse erzählen wir doch den ganzen Tag manchmal. Ich bin überzeugt, das ist so und so. Und dann googelt jemand und sagt, du, es ist aber anders. Heutzutage. Früher konnte man da noch durchkommen mit solchen lustigen Dingen. Was für ein Problem ist es, mal falsch zu liegen? Was für ein Problem ist es, wenn man mal betet für jemanden, wird nicht gerade gesund? Aber wie toll ist es, wenn es passiert? Lasst uns mutig sein und etwas wagen. Lasst uns auch wagen, mal einander ins Leben hineinzusprechen und zu sagen, hey, was du jetzt machst, das ist irgendwie schräg. Und wenn du doch auf diesem Weg weitergehst, kommst du dann an das Ziel, das du kommen möchtest? Ist das der Weg? Möchtest du wirklich dorthin? Ich möchte euch einladen, das auszuprobieren und vielleicht entdeckt ihr ganz neue Dinge. Und ich bin auch ganz wahnsinnig gespannt, oder wenn ihr dann kommt und sagt, hey, wir haben etwas völlig Neues entdeckt. Wir haben ja Gaben, die wussten wir gar nicht, dass es die noch gibt, weil wir anders gelehrt worden sind. Herzliche Einladung, ein bisschen auszuprobieren in euren Kreisen. Wenn es euch über den Kopf wächst, dann dürft ihr immer auch die alten gestandenen Hasen einladen und sagen, wir brauchen mal ein bisschen wieder Klärung, bitte komm mal und hilf. Thomas hat wahnsinnige Erfahrungen in Kleingruppenleitung. Er ist ein alter Hase oder ihr könnt auch mich fragen oder andere. Das spielt gar keine Rolle. Ich möchte euch Mut machen, zu eurer Begrenztheit zu stehen. Ihr müsst nicht mit allen Freundschaft haben, ihr müsst nicht die Herzen mit allen teilen. Ich möchte aber euch auch Mut machen, die Herzen zu öffnen und Neues zu wagen.